Moin Moin da draußen! Ja, das soll mal großartig zum Intro sagen von sowas. Ich hoffe, wir hatten ein schönes Intro, das liegt noch in der Zukunft. Ich hoffe, unser Logo sieht auch gut aus.
Und Was auch noch in der Zukunft liegt.
Bei uns anderes zu sagen, außer Hi, ich bin Martin. Auf der anderen Seite meiner Mikrofone sitzt der Wolfgang.
Hi.
Und wir sitzen hier in einem kleinen, aber sehr feinen Keller im Saarland und haben uns entschlossen, wir reden doch mal über so ein Thema, das uns beiden eigentlich ziemlich am Herzen liegt. Das ist eigentlich Heavy Metal in seinen ganzen Formen und Farben.
In seinen ganzen abstrakten Subgenres und Main-Genres und so weiter. Auch von mir, hallo, ich bin der Wolfgang. Da es draußen fast 30 Grad ist, haben wir uns entschlossen, heute im kühlen Keller bei einem kühlen Getränk zu sitzen und über die schönste Nebensache der Welt zu reden, und das ist Heavy Metal.
Ja, und wir haben uns nicht nur entschieden, heute drüber zu reden, wir haben auch Bock, halt öfter drüber zu reden. Dann haben wir uns dann halt mal zusammengesessen und gesagt, hey, machen wir doch einfach so einen Podcast. Gibt ja kaum einen Podcast über Heavy Metal, ich glaube nur 40.000 allein im deutschsprachigen Raum. Aber warum solltet ihr unseren Podcast hören, anstatt die Podcast von bekannten Musikern, bekannten Journalisten oder Menschen, die aktiv an der Szene mitwirken? Ja gut, einfach, weil wir charmanter sind, weil wir wahrscheinlich besser aussehen. Das müsst ihr uns jetzt einfach glauben, weil ihr uns ja nicht sehen könnt. Und ich glaube also, der Werdegang von zwei normalen Typen in ihrem Leben mit Heavy Metal sind vielleicht ein paar Geschichten, die euch eigentlich ganz gut gefallen können.
Das war... Wie bist du überhaupt zum Heavy Metal damals gekommen?
Ich glaube, das ist so ein bisschen halt so, wie jeder irgendwie zum Metal kommt, irgendwie über Freunde. Und das war bei mir so vor fast 20 Jahren, aber nicht sogar ein bisschen mehr. Und ich hatte halt so ein paar ältere Freunde, die haben so diesen Mittelalter-Metal, der zu der Zeit halt ziemlich groß war. Es war so In Extremo und Subway to Sally.
Okay.
Und damit hat das bei mir so ein bisschen angefangen, so bei Kumpels auf einer Party gesessen, dann ist die Musik halt gelaufen. Das war halt dann so mehr halt so normale Rockgitarre mit Dudelsack und Schalmei und sowas. Und das hat halt ziemlich cool geklungen, weil ich immer schon so ein leichter Mittelalter-Freak und Nerd war. Und von dem hat sich das dann halt so ein bisschen weiterentwickelt. Da hat man irgendwann so mal ein Manowar-Mixtape in der Hand gehabt. Ist dann so über so Zeug wie Blind Guardian und Hammerfall in die Richtung von Power Metal gekommen. Geil. Und da bin ich halt sehr, sehr, sehr lange geblieben und heute noch. Also ich habe heute im Garten gearbeitet und habe mir aus Vorbereitung tatsächlich die Chapter 5 Unbent, Unbound, Unbroken von Hammerfall nochmal komplett dabei angehört, die die dieses Jahr ihr 20. Geburtstag feiert. Da bin ich super happy drüber, weil es eine Band ist, die sehr prägend für mich war und auch eine meiner absoluten Lieblingsband. Und bei dir, Wolfgang? Also ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, du hast ein paar Jahre mehr als ich auf dem Buckel.
Das wollte ich gerade sagen, bei mir hat das Ganze noch so 10 Jahre früher angefangen. Meine erste Schallplatte zum Beispiel, wie ich in die Richtung gerutscht bin, da war AC/DC, Dirty Deeds, Thunder Cheap. Und die erste selbst gekaufte Schallplatte war dann Iron Maiden, The Seventh Son of a Seventh Son, wo bis heute eigentlich immer noch eine meiner Lieblingsplatten ist.
Als Kind der 90er muss ich natürlich sagen, also wenn man es ganz genau nimmt, glaube ich, meine erste Berührung mit Metal war, glaube ich, die aller 90er Kinder. Das war Linkin Park und Limp Bizkit und sowas in die Richtung auf MTV. Aber das war halt damals für mich eher so Rockmusik, die ich nicht so einordnen kann, weil sowas habe ich halt vorher noch nie gehört. Und halt wirklich schon eher so mit dem Mittelalter-Rock-mäßige ist so diese Entscheidung, ins Heavy Metal zu gehen,
okay,
um mich da aufgenommen zu fühlen, war ziemlich cool.
Ja. Obwohl ich gestehen muss, die erste Schallplatte, die ich mir selber gekauft habe, war eigentlich noch sogar noch wenig Heavy Metal. Das war nämlich damals Michael Jackson Bad. Und die zweite selbst gekaufte war dann mehr in die Heavy Metal Richtung und die eben genannte Scheibe.
Ja, ich glaube, die erste tatsächliche selbst gekaufte CD, da merkt man die 10 Jahre Unterschied.
Da sind die 10 Jahre Unterschied.
Die erste selbst gekaufte CD für mich war, glaube ich, I'm Blue von Eiffel 65.
Okay.
Also dieses I'm Blue, double. Die fand ich damals ganz toll. Aber ich glaube, die erste selbst gekaufte CD in die Richtung war die Verehrt und Angespielt von In Extremo.
Und oh, geile Scheibe.
Ja, mega Ding. Und da war auch mein erstes Konzert. Weiß nicht, ob es die Tour war. Da müsste ich gucken, wann die rausgekommen ist. Aber das war damals so mit 16, 17 in Trier. In Extremo mit Vorband Krieger. Werde ich nie vergessen, war super wild. Dann habe ich mir mein erstes Bandshirt auch da gekauft und ich glaube dann 4 Wochen straight nur das Bandshirt angehabt und habe mich so cool damit gefühlt.
Also ich kann mich noch erinnern, mein erstes Konzert war damals böse Onkels in Völklingen in irgendeiner ganz kleinen Halle. Und ja, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, an das erste Konzert, da kannst du dich, glaube ich, noch in 100 Jahren dran erinnern. Das ist irgendwie in die Gedankengänge eingebrannt. Verschiedene Konzerte, wo danach stattgefunden haben, die sind zwar noch so grob da, aber so das erste Konzert, ich glaube, das kannst du vor dem geistigen Auge immer wieder nacherleben.
Ja, es ist so, es ist wirklich so. Vor allen Dingen halt, ich habe halt, meine Schwester, ich habe eine ältere Schwester, die hat halt so, die hat mal so ihre Phase gehabt, wo sie auch böse Onkels und sowas halt gehört hat. Damals halt eher so deutschsprachige Musik, also Deutschrock und Deutschpunk. Also ich glaube, wie jeder, der damals ältere Geschwister hat, kann ich, glaube ich, noch Kopfschuss von Wieso auswendig mitsingen. Einfach weil meine Schwester das in ihrer Rebellenphase so gehört hat. Ich hatte halt nie so Begegnungen mit irgendwas und halt so das erste Mal einen Moshpit sehen. Ne, das war schon, was passiert hier? Ne? Und dann so, oh Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Weil damals gab es zwar schon Internet, aber das war noch nicht so weit verbreitet, dass man sich halt dann, so wie das heutzutage halt teilweise in Foren ist, hallo, ich gehe auf mein erstes Konzert, was sollte ich bedenken? Ja, wo dann Alteingesessene so ein paar Tipps geben mit, zieh lockere Schuhe an, lockere Kleidung, wenn du nicht in Moshpit sein willst, halt dich von Reihe 3 fern und so weiter und so fort. Das hat man halt damals nicht gehabt. Das ist so ein bisschen da reingestoßen worden, weil der Kumpel, mit dem ich damals da war, auch für den war das sein erstes Konzert.
Da sind wir gerade schon bei so einem Thema, wo ich eigentlich mit zwei verschiedenen Augen sehe. Und zwar früher bist du auch, wenn neue Platten rausgekommen sind, du bist in den Plattenladen gerannt, du hast dann Kunden dort Probe hören, bist dann mal den Verkäufer gegangen, leg mal die Platte auf, ich will mal reinhören. Heute, bevor eine Platte rauskommt, hast du schon 3/4 von der ganzen Platte irgendwo im Internet irgendwie gestreamt oder dieser Reiz, der ist irgendwie leider heute verloren gegangen.
Ja, muss ich auch selber bei mir sagen, ist das so. Ich war früher so jemand, ich habe mir eine neue CD gekauft, habe die in mein Auto eingelegt und ist die für Monate nicht rausgegangen. Also ich hatte damals eine Beziehung mit jemandem in Nürnberg gehabt und dann bin ich halt jedes zweite, dritte Wochenende nach Nürnberg gefahren. Und ich weiß, das war damals, als von Avantasia die History of a Blood Red Rose, glaube ich, rausgekommen ist. Oder was ist die? Oder die Moonflyer Society, ich weiß es nicht, mal eine von beiden. Und die habe ich, glaube ich, auf diesem Weg 100 Mal oder so gehört. Okay. Und ich glaube, ich kann die halt einfach jetzt, könnte mich morgens aus dem Schlaf raustreten und dann wüsste ich die Songs noch. Und habe auch so Alben immer so als ein Gesamtstück gesehen. Aber halt jetzt so mit Spotify ist es auch bei mir so ein bisschen, außer wenn jetzt wirklich von Hammerfall, Blind Guardian, von den Bands, wo ich viel erwarte, höre ich da mal 2, 3 Lieder rein und dann gebe ich mir halt mal das Album, wenn ich gerade irgendwie was am Stück mache. Aber auch dieses, was du sagst, diese Vorankündigungen und mehr Single-Compilations, die vorher rausgehen. Ich weiß, wenn früher ein neues Album rausgekommen ist, habe ich das erste Lied davon auf der Zusammenstellungs-LP vom Metal Hammer.
Richtig.
Damals geholt. Da war der Metal Hammer, der hat dann so eine CT mit 16 Songs dabei gehabt, so. Und dann hast du halt da mitgekriegt, dass neue Bands kommen. So für Bands, wie ich auch über diesen Metal Hammer Datenträger immer mitgelernt und kennengelernt habe. Ich glaube, erstmal Clawfinger habe ich damals auf einer Metal Hammer CD gehört.
Ja, aber das war, wo wir eben gerade angesprochen haben, also du, ich finde, du hast auch damals. Ich höre mich schon an wie ein ganz alter Mann, damals.
Wir sind alt.
Nein, wir sehen nur manchmal so aus. Du hast das auch ganz anders da zelebriert. Du hast da gesessen, du hattest die Schallplatte dann vor dir, in der anderen Hand hattest du das Liedtext-Inlay und du hast das Cover begutachtet, du hast die Texte mitgelesen, hast darüber Englisch sogar noch gelernt. Und ja, heute ist das alles so. Viele setzen sich gar nicht mehr so hin und genießen oder hören die Musik eigentlich so, wie man sie hören sollte. Wie sie meiner Meinung nach hören sollte. Jeder kann hören, wie er will, das ist natürlich klar. Aber ja, das ist für viele nur noch so Hintergrundrauschen.
Ich glaube, im Metal ist es tatsächlich noch so ein bisschen anders. Also,
ja.
Bei uns, also ich.
Gott sei Dank.
Ich lebe immer noch in dieser romantischen Vorstellung von der Szene. Aber ich habe halt wirklich so dieses Gefühl, dass wenn du jemanden hast, der dich halt sehr mit einem kompletten Genre, ne, also ich bin mir sicher, Taylor Swifts Superfans können mir auch über jeden Songtitel und jedes Lied eine tiefere Bedeutung erzählen und sitzen vor ihrer Spotify-Playlist mit dem Songtext auf dem Handy und beten die Dinger runter. Aber ich glaube, also von Genre übergreifend, von Menschen, die Musik halt zelebrieren, glaube ich, ist Metal halt noch ziemlich weit oben. Was aber auch halt daran liegt, was das Genre in seinen Grundzügen halt immer noch so super handgemacht ist. Also natürlich, wir leben alle nicht mehr in der Raumvorstellung, dass Bands von Anfang bis Ende alles selber fertig machen. Die Zeiten sind natürlich auch vorbei und von den großen Bands, da sind auch mehrere Rider, Producer, alles mit dabei. Aber ich glaube halt so diese mittleren Bands, die nicht wirklich vom Metal leben können, die das halt trotzdem so nebenbei noch machen, da ist halt so ein Album aufnehmen halt immer noch so ein romantischer Fakt, ne? Also ich kenne mehrere Bands, die halt, wenn alles geschrieben ist, dann so für 4 Wochen irgendwo in so ein Studio fahren, irgendwo in Skandinavien, sich dann da einbunkern, das Ganze in 4 Wochen aufnehmen und dann die Platte rausbringen. Ich glaube, so diese Romantik ist in der Szene immer noch so ein bisschen, das spürst du halt auch noch. Nicht bei allen Bands.
Aber bei sehr vielen. Du merkst doch schon, dass so ein Haufen Herzblut drin ist und dass das nicht nur so ein Hype ist für die, sondern dass sie es leben.
Ja. Ich hab mir auf dem Weg zu dir so ein paar Sachen überlegt, was man über Metal sagen könnte. Und mir ist eine Sache eingefallen, die fand ich eigentlich ganz schön. Ist, glaube ich, meiner Meinung nach die bedeutendste, unbedeutendste Musikrichtung unserer Welt. Weil Metal war mal immer wieder so im Mainstream, ne? So, du sagst 70er, 80er Jahre mit Hair Metal, ne? Mit so Poison und sowas war es mal im Mainstream. Und dann hast du diese Zeiten gehabt, wo halt der New Metal mit Korn, mit Limp Bizkit so ganz groß war. Aber die sind halt immer nur so ein bisschen gewesen. Und die Musikrichtung im Ganzen ist halt nie so im Mainstream angekommen. Das Einzige, was man wirklich so vergleichen kann, ist noch so der Techno-Bereich. Der ist irgendwie auch immer noch, also Techno ist irgendwie auch immer noch Underground, obwohl der immer mal wieder in den Mainstream reinkommt oder so. Aber der bleibt, in seinem Grunde bleibt der immer dreckig und im Underground in seinem Herzen. Also ähnlich finde ich es mit Metal halt noch mehr, nur dass der halt so in seiner Verwirrtheit ein bisschen komplexer ist zum Greifen. Ich habe damals in meiner Abi-Zeit ein Referat über Metal halten müssen und habe dann so einen Stammbaum an die Wand geworfen mit so 700 Subgenres. Natürlich damals ein bisschen...
Und der Lehrer ist wahrscheinlich heute noch am Verzweifeln dran.
Ja, also habe ich dann schön angefangen, habe gesagt, alles hat angefangen mit Black Sabbath, die man so als einer der ersten Metal-Bands zeichnen würde. Oder Proto-Doom-Metal, wie man heute davon sagt.
Ja, gehe ich mit dir.
Ich glaube, das ist so auch die Faszination, die wir halt beide auch noch mit dem Ganzen haben. Weil ich bin jetzt seit 20 Jahren da drin, habe angefangen mit Mittelalter über Power Metal und bin heute an so einen Punkt gekommen, wo mir so meine härteren Gangrichtungen, moderne härtere Gangrichtungen, also Lorna Shore im Deathcore, entdecke und sage, okay, vor 5 Jahren hätte ich mir sowas überhaupt nicht angehört, aber heute bin ich irgendwie so ein, passt mir diese emotionale Lage da ziemlich gut zu. Es entwickelt sich halt auch alles immer weiter.
Das entwickelt sich und bei mir ist es auch so, ich habe Tage oder Wochen, da höre ich übelsten Trash-Doom oder Death-Metal sehr gern. Oder auch dann Tage, da bin ich total von dem nochmal weg und höre nur Melodic-Metal oder Power-Metal und sowas. Das kommt irgendwie wahrscheinlich so mit meinen Launen auch oder ist nicht jeder Tag der gleiche.
Nee, und du hast halt auch so Subgenre und Bands, die halt immer so verschiedene Sachen bedienen. Also wenn ich auf der Arbeit bin und konzentriert arbeiten muss, habe ich im Hintergrund so eine Band namens Ocean of Slumber. Das ist so eine, ich will jetzt nicht sagen eine kleine Band, aber in meinem Freundeskreis, glaube ich, kennt die überhaupt niemand, die so eine Sängerin haben mit einer sehr souligen Stimme. Okay. Und die trägt halt so alles so ein bisschen durch. Und das ist halt sehr angenehm, sehr ruhig, aber halt schon immer noch mit einer leichten Intensität drin, die mich halt durch den Tag bringt, aber nie im Sinne von einem Master of Puppets jemand, der mir ins Gesicht brüllt. Ja. Ne, das ist wirklich schon so zwar Hintergrundmusik, aber immer noch so schön melodisch, die mich halt da lang trägt. Und es hat schon wirklich so eine Tagesform des ganzen Metals. Man merkt schon, wir verlieren uns bei dem Thema. Eigentlich wollten wir den Leuten so ein bisschen auch sagen, wo wir mit dem Podcast hin wollten. Aber eigentlich wollten wir genau hier hin.
Genau das. Aber ich muss dann trotzdem das Ganze noch ein bisschen nach hinten schieben, weil mir ist jetzt auch gerade noch was eingefallen. Und zwar, wie war das bei dir? Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich zum ersten Mal bei mir zu Hause Metal gehört habe. Meine Mutter, die hat immer noch gemeint, das ist eine Phase, die vergeht wieder. Ich hatte noch vor kurzem mit meiner Mutter darüber geschwätzt, die Phase dauert aber immer noch an. Ne? Also ist vielleicht eine längere Phase und da hat sie auch ein bisschen drüber lachen. Ja, wie war das bei dir?
Das ist schwer zu sagen. Ich hatte halt eine ältere Schwester, die halt so ihre rebellische Phase halt auch hatte.
Also die war dann schon der Vorreiter.
Ja, die hat schon so ein bisschen so ein bisschen den Durchbruch halt gemacht. Ne? Also okay. Ne, war halt, meine Schwester ist 7 Jahre älter, ich bin 90 geboren. Das heißt, sie war so in den wilden 90ern, war sie halt dann schon so in den Teenagerjahren, als so Bands wie Onkels größer geworden sind, okay. Als so Bands wie Wieso in den Mainstream gekommen sind und halt auch so, damals hat man Grufti dazu gesagt, Grufti-Musik hochgekommen ist, da ich jetzt keine mehr mit Namen kenne. Und da war die schon so ein bisschen eingebrochen vielleicht, ne? Also hat wahrscheinlich auch gedacht, das ist so eine Phase bei dem Jungen, weil ich halt schon, ich war, muss mich jetzt outen, ich war ein sehr liebes Kind und
ich auch.
Und deswegen hat sie halt so, und auch mein Freundeskreis hat sie halt gut gekannt und hat da halt nie so Bedenken mitgehabt und habe mich da so wirklich so meiner Wege gehen lassen, hat aber halt sehr lange gesagt, das ist ganz schreckliche Musik.
Gleiche.
Aber dann hat sich so die komplette Familie so ein bisschen hinentwickelt und meine Mutter war jetzt auch schon 2-mal bei Doro. Ne? Also,
einmal frei.
Also ja, aber so dieses
Satanist. Kommt ja demnächst sogar nochmal hier in die Nähe.
Hundertprozentig.
Ne?
Ich mag Doro, aber Doro spielt unter jedem Stein. Und spielt immer unter jedem Stein und auf jedem Festival und alles.
Ich mag die auch. Die verbreitet immer eine Stimmung und eine Power. Das hat jetzt schon seit so vielen Jahren.
Ich habe aufgehört zu zählen. Ich glaube, war auf ihrem 25. Geburtstag ihrer von Doro, auf dem 30., 35. Ich weiß nicht, wo wir sind.
Ich müsste an meiner Kartenwand gucken. Ich weiß, wann, wo und wie ich noch da war.
Sorgen hat sich meine Mutter, glaube ich, halt beim ersten Konzert gemacht. Und ich glaube, beim ersten und zweiten Festival. Das ja. Waren so die Sachen. Mein erstes Festival war, ich glaube, die Leute aus dem Saarland werden es alle kennen, das war das Hexentanz. Ne? Wenn man erzählt, man kommt so aus der Mittelalter-Rock-Metal-Szene, dann ist ja Hexentanz eine Sache gewesen, die sehr nahe gestanden
hat. Ist ja auch jetzt gerade nochmal rum, ne?
Ja, ist ja Ende April, Anfang Mai sollte es genau sein. Und das war halt so mein erstes, weil da haben die Bands gespielt, die ich gut fand. Ne? Und dann war halt, glaube ich, mein zweites oder drittes Festival war halt Wacken 2009.
Also direkt groß eingestiegen.
Groß eingestiegen, da selber mit dem Auto hochgefahren, mit einem kleinen Peugeot 107 bis nach Hamburg hoch mit 3 Leuten und Equipment drin. Und da bin ich mir sicher, da hatte so ein bisschen Angst um den Jungen.
Ja, das habe ich auch eben eigentlich. Die Richtung hatte ich gar nicht gedacht, mit Angst oder mit irgend sowas. Aber ich glaube, die konnten alle mit der Musik gar nichts anfangen. Für die war das einfach nur
Krach.
Das ist Krach.
Ja, also ich kann es aber verstehen, ne? Also wenn du nie so eine Berührung damit hattest und dann kommt so jemand und singt, schreit, brüllt dir so ein bisschen ins Gesicht. Ne? Und dann
erstmal schallt Slayer durchs Haus.
Das ist ein eigenes Thema. Ich glaube, wir können beide eine 45-Minuten-Folge drüber machen, als jeder das erste Mal die Raining Blood gehört hat. Weil das ist so ein Moment in meinem Metal-Dasein. Ich glaube, ich werde mich bis an meinen Tod erinnern, als ich das erste Mal die Raining Blood gehört habe. Weil ich glaube, ich nach dem 5. Lied gedacht habe, ich bin immer noch beim 1. Lied, weil das Album in einem Rutsch durchgaloppiert. Aber wie war das damals eigentlich? Na, ich habe so ein bisschen gesagt, ich hatte einen Metal-Hammer natürlich, als ich groß geworden bin und Metal gehört habe, war Metal ja schon etabliert. Das war noch nicht so in den Anfangsschuhen. Na, Anfangsschuhen war es ja auch nicht. Aber wie war denn damals so die Versorgung mit neuer Musik? Wo hat man denn damals hergehört, die bringen ein neues Album raus?
Damals gab es auch schon den Metal Hammer oder das Rockhard. Es gab auch, glaube ich, damals noch ein Magazin Attack oder irgendwie hat das gehieß. Also ja, klar. Also dann aus Heften oder halt bekannte Freunde, die dann irgendwelche neue CDs, neue Platten mitgebracht haben. MTV war damals auch schon ganz gut. Mit Headbangers Ball vertreten. Ja. Bisschen später ist sogar Viva drauf eingestiegen. Wir hatten damals auch eine Sendung, ich glaube, die lief immer donnerstags, aber wie die gehießen hat, weiß ich nicht mehr. Das ist verschollen.
Also ähnlich, also ich glaube, das ist heute noch nicht, obwohl heute hast du Spotify natürlich.
Ich wollte gerade sagen, heute hast du das Internet, heute kriegst du, sobald du eine Band irgendwo mal geliked hast, kriegst du den kompletten Lebens-, Leidens- und sonstigen Weg.
Was aber gut ist, ne? Also so viele Bands wie ich Ocean of Slumber vor allen Dingen oder halt, ich bin irgendwann mal so, oh Gott. Jetzt gehen wir mal so in die Richtung, was hört man eigentlich alles? Und dann ist bei mir tatsächlich, ich glaube, ich höre tatsächlich fast im Metal eigentlich alles, außer Black Metal. Also richtiger Black Metal, für die Leute, die jetzt richtigen Black Metal hören. Ich weiß, was richtiger Black Metal ist. Na, ich kenne auch mich mit True Norwegian Black Metal so ein kleines bisschen aus, weiter als ich habe Dokus geschaut, bin ich schon. Nur mit der Musik bin ich nie warm geworden, weil dieses Lebensgefühl bei mir nie so da war. Und das ist ja, was diese Musikgenre ausmacht, so ein sehr starkes Lebensgefühl in diesem Black Metal verbunden. Den habe ich irgendwie nie gepeilt. Oder vielleicht hat mir auch einfach die Band gefehlt, mit der ich da einsteigen kann, weil alles, was ich gehört habe, war nicht meins. Ansonsten höre ich tatsächlich, glaube ich, fast alles. Außer Funeral Doom. Also ganz schlimmer, langsamer Doom, der tötet meinen Vibe, da bin ich auch raus. Aber ich glaube, bis auf Black Metal und Doom höre ich soweit alles. Aber Epic Doom höre ich. Also sonst höre ich tatsächlich alles und verliere mich des Häufigen immer in so kleineren, unbekannteren amerikanischen Bands, weil ich so das Gefühl habe, dass so die Bandkultur in den Staaten eine andere ist als bei uns. Und das ist es vor allen Dingen zurzeit eine New Yorker Doom-Metal-Band namens Castle Red, die es mir angetan hat. Die sind auch, glaube ich, jetzt so ein bisschen auf Europa-Tour. Habe keine Gelegenheit gehabt, wegen Arbeit mir was anschauen zu können, aber die haben halt auch auf dem Desert-Fest gespielt. Die sind so eine Doom-Band mit so einem Fantasy-Thema, mit Ratten, mit Rayleigh Pinkerton, einer begnadeten Sängerin vorne dran. Und die haben es mir irgendwie aus dem Stegreif angetan mit ihrem sehr traditionellen, sehr klassischen Sound. Deutscher Metal-YouTuber, der, wenn ihr das hört, kennt ihr den wahrscheinlich, der Krachmucker-TV. Der hat irgendwann mal gesagt, er hört alte Bands oder neue Bands, die so klingen wollen wie alte Bands. Und das ist so eine Sache, die trifft auf mich halt so zu. Aber ansonsten, ich glaube, bin ich fast überall zu Hause, was Metal angeht.
Ich habe auch keine Einschränkungen eigentlich, wo ich sage, ich höre nur das da und alles, was aus diesem Rahmen rausfällt, mag ich nicht. Ich höre mir eigentlich alles an und entscheide danach, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Ja, ach, wenn ich auf Konzerte fahre, kennen viele, die fahren hin, die kommen extra später, weil sie eh nur den Main Act sehen wollen. Nee, ich komme immer und gucke auch die kleinste Vorband an, weil ich habe schon so viele Überraschungen da erlebt, wo ich geile Bands dann als Vorband gesehen habe. Zum Beispiel, ja, war ich schon hier letztens auf dem Sandamasa-Konzert, wo ein Vorband gewesen, Wolverine, reine Frauenband, und die haben richtig geil abgerockt und ich war so positiv überrascht von denen. Hätte ich so gemacht wie andere, hätte ich die Band verpasst, ja. Und hätte sie gar nicht kennengelernt.
Ja, Vorbands ist immer so ein Hit or Miss. Ich glaube, ich war noch, also außer wenn ich die Vorband gekannt habe und wusste, dass sie mir nicht gefällt, war ich, glaube ich, nie zu spät zu einem Konzert. Also meine Eltern haben so einen Sparfuchs erzogen, der, wenn ich das Konzertticket gekauft habe, dann will ich auch alles sehen, was da kommt.
Und wenn es der Essenslieferant
ist. Weil du hast auf einem Metal-Konzert irgendwie immer Spaß.
Was war?
Also es ist halt auch Festivals. Ich mag Festivals halt deswegen so sehr, weil du also die Möglichkeit hast, weg von der großen Bühne auf so eine kleine Bühne auch mal zu gehen oder Bands mitzuholen oder Bands zu geben. Deswegen, ich bin so super offen immer dafür, Neues zu entdecken. War ich eine sehr lange Zeit lang nicht. Also ich glaube, vor allen Dingen in den Anfangszeiten, wenn man jung ist und anfängt, Metal zu hören, war bei meiner Zeit halt schon so, dass diese Metal-Kategorien so sehr fest abgesteckt waren. Und da hat man sich halt dann damals für eine Sache entschieden und das war die beste. Also alles, was nicht Metal ist, ist erstmal doof. Und alles, was nicht meine Geschmacksrichtung Metal war, war auch erstmal doof. Obwohl die Leute halt eigentlich alle lieb haben und ne, die Musiker in ganz vielen verschiedenen Bands gespielt haben und auch schon sehr viele Songs und Konzerte miteinander gegeben haben. Aber ich habe damals halt so gedacht, ja, ich bin Power-Metal-Fan und das sind alles Musiker, die schreiben nicht nur Songs, die schreiben Epen. Das sind siebenminütige Stücke und da sind Streicher und ein ganzes Orchester im Hintergrund. Das sind noch echte Musiker.
Ganz genau.
Und so alles andere, das sind... Das
Poser.
Ist, genau. Poser, genau.
Das. Zu meiner Zeit war das Manowar. Du hast Manowar gehört und das war True Heavy Metal. Und das war Testosteron, Männer, Musik und alles andere. Was außer von Manowar war. War ein Poser. Nee. Das war einfach, auch wenn sie sich Heavy Metal geschimpft haben, das war nicht das, was Manowar ausgestrahlt hat.
Es war halt kein Manowar. Ne?
Es war kein Manowar.
Ich glaube, das ist auch heute noch die Faszination von der Band.
Ja, ich war ja Anfang vom Jahr, war ich die hier in Luxemburg in der Rockhall gucken und ich war so positiv überrascht. Ich meine, der Sänger Eric Adams, der ist jetzt 74, der hat so eine geile Show gemacht und nach so die Töne noch rausgeknallt. Ich habe auch gestanden wie ein kleiner Schuljunge mit Gänsehaut und hat alle Texte mitgesungen und feuerfrei.
Ist auch die Manowar-Live-Szene ist so eine Sache. Sollte so jeder Metal-Fan irgendwann mal auf seiner To-Do-List haben. Man kann über die Band meinen, was man hat, aber so eine Manowar-Live-Show einmal mitzumachen. Ich habe es in Frankfurt, glaube ich, dreimal gesehen.
Okay.
Auch mal ein Erlebnis. Manowar ist also allen Dingen, wir haben auf meinem Balkon meiner Eltern gesessen damals und haben das Manowar-Trinkspiel gespielt. Und haben halt dann so Begriffe wie Brother, Sword, True, Heavy, Steel haben wir dann halt genommen. Und immer wenn Wort gedroppt ist, hat man kurz einen trinken müssen. Da war man sehr schnell sehr blau.
Die Party war schnell vorbei.
Sehr zum Wohle meiner Eltern, muss man dazu sagen. Ja, aber du hast so ein paar Bands, glaube ich, die so sehr polarisierend übergreifen. Manowar ist eine davon. Ich glaube, Metallica wird immer auch so eine Band bleiben, ja, weil es ja für viele halt so die größte Metal-Band ist. Ich glaube, wenn man Mainstream fragt, ist es die größte Metal-Band? Ich weiß es jetzt von den Nummern nicht, aber ich glaube halt so, wenn du einen normalen Menschen fragst, der nicht aus Deutschland kommt, weil wenn du sagst, du hörst Metal oder irgendwas aus Deutschland, ist die erste Antwort Rammstein.
Gehe ich nicht ganz mit dir. Also ich würde wirklich sagen, wenn du jemanden fragst, der nicht so in der Metal-Szene drin ist und du sagst, du hörst Heavy Metal, ich glaube, Metallica ist so das Erste, was denen über die Lippe kommt.
Ja, ich glaube so Metallica, und wenn wir dabei sind, ich glaube, Linkin Park kommt dann bei den jüngeren Leuten noch, also was heißt jüngeren Leuten, bei den Mitte-30-Leuten immer noch sehr schnell nach. Ja, aber ansonsten hast du gar nicht so die Metal-Bands, die so in den Mainstream immer reinragen, ne? Abgesehen von Metallica oder halt Iron Maiden, wenn sie mal wieder irgendwas machen, dann sind sie mal wieder kurz da.
Also eine Band fällt mir da auch noch ein, die durch einen lustigen Zufall oder was auch immer in den Mainstream reingeschafft hat. Das war damals, ich habe das normal nie so verfolgt, den ESC, aber da ist Lordi aufgetreten und du konntest das bei den Leuten, die da im Publikum gesessen haben, konnte ich absehen, die waren total entsetzt. Und dann waren sie noch viel entsetzter, als nachher die Punkte vergaben waren. Und die das Ding auch noch gerockt haben. Das war auch so ein kleiner Stoß in den Mainstream von einer Heavy-Metal-Band. Die hat den Stachel da reingesetzt und der hängt, glaube ich, bis heute noch da drin.
Ich glaube, bis heute kann sich keiner erklären, wie Lordi das Ding wirklich gewonnen hat. Ne? Also, ich muss ja wirklich, ich glaube halt, dass wir halt wirklich so alle Metal-Fans der Welt haben einfach gesagt, okay, wir voten jetzt. Ne? Ansonsten macht das ja wirklich, es ist ja jetzt ja nicht so, dass der ESC, obwohl du hast ja wie die Italiener, wie hießen sie, Maneskin, die ja auch gewonnen haben, aber ansonsten ist der ESC ja jetzt nicht das Rock-Mekka, ne? Wo sich hier irgendwie immer so ein Land denkt, ich schicke jetzt eine Rock- oder Metal-Kapelle.
War vorher überhaupt schon mal eine Metal-Band beim ESC?
Also ich möchte es jetzt nicht beschreien.
Ich wüsste es nicht.
Ich wüsste es nicht, tatsächlich. Ich muss aber zu sagen, ich kenne nicht alle ESCs von allen Jahren vorne dran. Aber ich glaube, eine wirkliche Metal-Kapelle, also die man wirklich so hundertprozentig als Metal schreiben kann, also hätte ich mal nicht mitbekommen. Vielleicht halt
das
so.
Das war auf jeden Fall die erste, die mir im Gedächtnis geblieben
auch,
ist.
Ja, mir auch.
Ja, das war ein lustiger Abend. Ich habe da wirklich in der Kneipe gesessen. Ich habe das gar nicht gewusst, dass die auftreten da. Und dann kommt dann hier irgendwie Ankündigung und wird vertreten durch Lordi. Was? Das war damals noch dieses Hard Rock
Halleluja. Genau. Es hat auch ein geiles Musikvideo gehabt.
Es war ein geiles Musikvideo und er hatte, glaube ich, bei dem Auftritt, da hat er dieses komische Fledermauskostüm da, wo dann hinten auf einmal diese Fledermausflügel ausgefahren wurden. Das war einfach geil.
Das ist ja Dramatik, ne? Das ist ja auch seit Ewigkeiten im Metal verbunden. Ne? So diese Schockrock-Momente, den Alice Cooper damals halt mit reingebracht
hat. Genau. Haben, ne? Der war. Ja, der und mit Kiss und so, das waren so die ersten Schockrocker.
Ja. Und das gehört ja, ich meine, das hast du ja heute noch dran. Also so Metal-Bands machen ja riesige Produktionen. Also ich glaube halt so an wenn du dir, du kannst dir entweder, kannst du ein Weltkriegsmuseum besichtigen oder du gehst auf eine Sabaton-Show, hast dieselben Exponate da stehen.
Ich wollte gerade sagen.
Und halt so dieses wirklich eine große, wenn die Möglichkeit da ist, eine große Show abzufeuern, da ist halt schon Metal sehr nah an einem Theater dran, mit manchen Bands.
Das ist wahr.
Ja. Klar, machen das andere Sachen auch. Also ich habe mal ein Video von der Taylor Swift Konzert gesehen und mir gesagt, was macht die eigentlich mit ihrer Bühne? Das ist auch schon unglaublich beeindruckend, aber da merkt man einfach, da ist mehr Geld als Gott hinten dran. Aber wie heißen die Amerikaner? Quar?
Chor.
Stimmt. Das ist auch so ein Erlebnis, das man mal mitnehmen muss.
573 Liter Kunstblut in den ersten zwei Reihen.
Ich habe die damals gesehen, als sie George W. Bush enthauptet haben, aus irgendwelchen Gründen. Und ich wusste halt so halbwegs, was Gore ist. Aber ich wusste eigentlich nicht, was Gore ist. Und war halt dann super überrascht drüber.
Das war auch eine Knallerband.
Ja, ist glaube ich immer noch. Ich glaube, die leben eben noch. Aber ich glaube, der Sänger ist tot. Und ist
ich wollte gerade sagen, der Sänger ist,
Sänger ist gestorben. Tot. Ja, da hat natürlich eine Female-Frontfrau, also ein Female-Sänger, wer jetzt, weiß ich nicht. Ich begleite die immer nur, wenn sie auf irgendeinem Festival spielen, wo ich bin, weil ich mir denke, oh geil, wow, kann man mal mitgehen.
Ja, ganz genau. So, und jetzt haben wir uns wirklich ganz verloren.
In ja, wollten Richtung. Wir eigentlich hin. Wir sind jetzt bei,
wir
sind jetzt bei über 30 Minuten.
Wahnsinn, Zeit geht rum.
Zeit geht rum, aber genau,
was wollen wir eigentlich machen?
Ja, also wir wollen so mehrere Formate so ein bisschen rausbringen. Zum einen wollen wir halt einfach das hier machen, uns hinhucken und einfach nur über Metal reden, noch mehr alte Geschichten auspacken, noch mehr so, wie sind wir anders dazu gekommen, was waren so Alben, so über uns und unseren Weg im Metal reden. Dann haben wir uns überlegt, so ab und zu vielleicht mal News reinzubringen, wenn gerade was Neues rauskommt.
Genau, also wenn neue Alben rauskommen oder Alben von unseren Lieblingskünstlern rauskommen.
Weiterhin wollen wir halt auch so ein bisschen so diesen typischen Content machen, der Klicks produziert. Was sind unsere Top 5 Metal-Alben aller Zeiten? Wir werden Genres ein bisschen näher betrachten. Und das wollen wir alles so ein bisschen in dem Wechsel machen, dass es halt auch nicht wirklich langweilig für euch wird, dass er jedes Mal eine Folge anmacht und ein neues gemischtes Potpourri der schönen Metal-Anekdoten und Gedanken kriegt.
Genau das. Und je nachdem, wie es läuft, und würden wir auch sogar in Betracht ziehen, vielleicht kleinere Interviews mit Bands, lokalen Bands oder semi-professionellen Bands zu machen. Keiner von uns denkt, dass wir irgendwann mit Metallica hier im Keller sitzen werden, aber wer weiß, was kommt.
Also für Lars Ulrich ist auf der Couch noch Platz.
Ja, wenn sich zusammendrücken, gehen auch noch 2, 3 drauf.
Ja. Ja, das sind so ein bisschen die Pläne. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann folgt uns einfach. Und Folge 2 wird dann schon was anderes, außer zwei alte oder semi-alte Männer sitzen hier und reden über die schönste Nebensächlichkeit der Welt.
Ganz genau.
Gut. Und dann würde ich sagen, beenden wir Folge 1. Oder hast du noch was zum Abschied?
Ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch ein kühles Getränk auf und genießen den Tag.
Ja, dann ich bin Martin Selzer. Auf der anderen Seite sitzt Wolfgang und wir wünschen euch einen heavy Tag. Wir haben noch kein Auto. Das kommt auch noch in der Zukunft.
Das ist auch noch in der Zukunft.
Ciao, ciao.